Gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast und der neuen Folge. Hier der ganz kurze Werbeblocker. Es geht um unsere Freunde von OMR bzw. den Podstars, zu denen wir auch gehören. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, den Nie gehört Podcast. Das ist der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Der fantastische Host, die Schauspielerin Katjana Gerz, empfängt außergewöhnliche Menschen mit extrem abgefahrenen Hobbys, skurrilen Berufen, Dinge, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Da sind Sachen dabei wie Warm-Upper, Lach-Yoga-Trainer, Poetry-Slammer und. Es ist extrem unterhaltsam. Hört unbedingt mal rein. Das Ganze wird präsentiert von Gelo Revoice Halstabletten. Oh, ich bin so dankbar, seit wir Kinder haben, für diese Halstabletten. Das ist kein Scheiß. Also, hört mal rein. Das ist der Podcast Nie gehört. Und ihr findet das Ganze unter podstars.de/stimme oder ihr geht einfach auf iTunes, Spotify und Co. und abonniert Nie gehört. Schaut mal rein und hier kommt noch ein kleiner Ausschnitt, bevor es gleich mit der neuen Folge weitergeht.
Und der Professor hatte an dem Morgen ein kleines Highlight für uns vorbereitet. Ja. Er hatte nämlich einen Lachtrainer mitgebracht und er meinte, Lachyoga ist eine Möglichkeit, die relativ neu ist, um den Managern und Leuten in Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich auf neue Art schnell zu motivieren und auch bessere Leistungen zu bringen und so weiter, mehr Energie zu haben. Und das wollte er uns mal zeigen. Und dann hat dieser Lachtrainer mit uns, hat er uns ein bisschen erzählt, wie das so funktioniert. Und dann ist er mit uns rausgegangen aus diesem Raum in das Foyer der Universität und hat mit uns eine halbe Stunde lang Lach-Yoga-Übungen gemacht. Die Leute, die da waren, die kannte ich natürlich vom Sehen, die meisten, einige auch nicht, manche sogar etwas besser. Aber mit diesen Leuten in dieser sehr ernsthaften Universität so abgedrehte Übungen zu machen, Das war schon was Besonderes. Es war sehr laut, lebendig. Und die Türen da in diesem Foyer zu den Hörsälen und Vorlesungsräumen, die flogen dann auf. Mhm. Die Leute waren etwas irritiert, manche waren neugierig, manche waren leicht genervt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von On the Way to New Work mit
Christoph Magnussen.
Und mit mir, Michael Trautmann. Wir sind heute zu Gast in der unmittelbaren Nachbarschaft in einem sehr ikonischen Gebäude bei Gruner und Jahr. Und wir sitzen zusammen mit Arne Wolter, Chief Digital Officer bei Gruner und Jahr.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen, diesen spektakulären Blick, den wir ja aus der Nachbarschaft ähnlich haben, genießen dürfen. Aber dieses Gebäude hat natürlich deutlich mehr Tradition. Wie bist du hier hingekommen? Was ist dein Weg? Was war dein Weg?
Ja, ich glaube, so ein bisschen, wenn man hier auf die Elbe guckt, kann man wahrscheinlich sagen, mein Weg startete ungefähr 60 Seemeilen westlich, glaube ich, von hier, also in Wischhafen. Da bin ich zur Schule gegangen, aufgewachsen. Und das Lustige ist, glaube ich, als Chief Digital Officer muss ich jetzt ja was mit digital machen oder mache ich was mit digital. Und ursprünglich war mein Plan, mal nichts mit digital zu machen, sondern eher zu segeln und draußen zu sein, Gärtner zu werden oder so. Und habe dann aber irgendwann festgestellt im Studium, als ich Bauingenieur studiert habe, okay, scheinbar ist doch das mit dem Computer eine wichtige Sache. Habe mich dann hier und da mal mit beschäftigt, habe noch ein MBA in Amerika gemacht und da...
Wo warst du da? Wo hast du
gemacht? In Rhode Island. Mhm. Das war 99, 2000 und für diejenigen, die ein bisschen jünger sind, 99, 2000 war es tatsächlich so, dass eigentlich jeden Tag auch ein Startup gegründet wurde in Amerika. Jeden Tag kam der Marketingprofessor rein, hat vom Startup erzählt und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, irgendwie muss ich auch was mit digital machen und entweder gründen oder irgendwo anfangen als Assistent oder Berater im Digitalbereich 2000 und dann kam es irgendwie so, dass ich festgestellt habe, meine Kommilitonen, die können auch alle nur schnacken, aber keiner kann programmieren, kann ja auch bis heute nicht gut. Insofern haben wir dann gesagt, okay, jetzt gehen wir mal ins Unternehmen irgendwo und machen einen Job. Und da bin ich dann lustigerweise auch schon bei Gruner und Jahr gelandet und bin dann nochmal 5 Jahre lang im Klingelton-Business gewesen.
In Berlin?
Nicht in Berlin, sondern in Hamburg. Tatsächlich war ich bei handy.de. Das wurde dann irgendwann zu Avato Mobile.
Du mit Martin Ostermeier und Konsorten?
Mit Martin Ostermeier, Dirk Freise, Thorsten Rehling, die danach blau.de gemacht haben. Und sind auch heute noch meine Kumpels, sage ich mal. Mit Dirk habe ich jetzt gerade am Wochenende gekocht. mit den Kids zusammen und so. Also insofern, das habe ich 5 Jahre gemacht, international diese Klingelton-Plattformen aufgebaut. Klingt alles so ein bisschen immer easy peasy, aber war tatsächlich technologisch eine große Herausforderung. So 2002 bis 2007 und bin dann zurück zu Gruner. 2007 habe die Digitalvermarktung aufgebaut, dann irgendwann Akquisitionen gemacht, sowas wie Ligatus gekauft, performanceorientiert. Chefkoch haben wir dann irgendwann gemacht und ja, irgendwann 2013 haben dann Stan und ich, mein damaliger Chef, den Digitalbereich übernommen und seit 2015 mache ich es alleine. So ungefähr ist der Weg. Lange Geschichte
jetzt fast schon. Dann bist du der Erste im Unternehmen, der diesen Titel trägt?
Nee, ich bin quasi der Zweite. Also Stan hat dann, Stan hat auch dann Chief Digital Officer gehabt. Ich war dann sein Stellvertreter und seit 2015 mache ich es dann quasi alleine, als er dann weitergezogen ist zu Salesforce. Insofern bin ich der Zweite.
Du hast vorhin im Vorgespräch so einen schönen Satz gesagt, vielleicht magst du ihn nochmal wiederholen, was dein Nachfolger oder Nachfolgerin angeht.
Ja, mein Nachfolger darf nicht Chief Digital Officer sein eigentlich, weil also mein Credo ist schon, dass ich sage, wenn der Chief Digital Officer den Job richtig macht, dann bedarf es eigentlich keines weiteren Chief Digital Officer, weil dann ist das Unternehmen digitalisiert und gerade im Medienbereich, glaube ich, muss man wohl sagen, wir sind relativ weit vorne in der Digitalisierung, auch früh getroffen worden von der Disruption und deswegen glaube ich, dass unser kompletter Output, unsere kompletten Prozesse, es muss alles digital sein, alles digitalisiert sein, da kann man, bis auf das Endprodukt Print, das wird es weiter geben, ja, aber auch da muss man ja sagen, es ist ja ein sehr digitales Produkt, weil bis auf das Endprodukt, was tatsächlich du in deinen Händen hast, ist alles, was davor passiert, ja digital. Anders als E-Commerce, wo ich immer sage, der E-Commerce an sich ist ein deutlich weniger digitalisiertes Geschäft, als
weil eigentlich das nur der Bestellvorgang.
Eigentlich nur der Bestellvorgang, genau. Ja. Und alles andere ist extrem viel händisch. Und beim Print sage ich immer, naja, alles, was davor passiert, ist absolut digital. Insofern ist auch immer so eine Geschichte, die ich gerne erzähle, wie viel Digitalumsatz jetzt wir haben im Medienbereich, ist gerade relativ egal, weil eigentlich sind wir ein digitales Unternehmen oder ein ziemlich digitales Unternehmen in vielen Bereichen schon. Weil nur wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop kaufe, der eine Milliarde Umsatz macht, bin ich nicht digitaler. Das ist aus meiner Sicht nicht ein Zeichen von Digitalisierung. Aber anyway.
Wenn du jetzt aber mal schaust, gibt ja eine Digitalisierung auch nicht nur das Geschäftsmodell, also was hast du noch raus, sondern ihr habt wahrscheinlich etliche Sachen, die ihr im Internen habt, also genau eben, wie wird Print erstellt und so weiter. Wenn du sagst, idealerweise kommt da keiner danach, wenn du mal in den Prozess schaust, wie umfangreich ist der und wie lange bist du denn hier?
Ja, ich glaube, am Anfang dachte ich mal, so nach 5 Jahren ist es wahrscheinlich so, dass wir irgendwie alle Silos eingerissen haben und zusammenarbeiten und irgendwie die Redaktionen zusammengelegt sind oder zusammenarbeiten und die meisten Prozesse digitalisiert sind. Das ist natürlich nicht so. Also man denkt ja am Anfang immer, es ist alles ein Piece of Cake und du machst das mal eben und dann bist du fertig. Am Ende, ich glaube, das zu machen, das geht wahrscheinlich auch schnell, aber wir reden ja davon, dass wir ein Unternehmen verändern und Unternehmen sind Menschen und du musst die Menschen mit auf die Reise nehmen. Und ich glaube, das dauert eben doch einfach länger, als man sich das am Anfang immer so vorstellt. Man möchte ja auch irgendwie den Weg mit den Menschen zusammengehen. Das, glaube ich, unterscheidet uns bei Gruner auch ein bisschen davon, wie andere Medienkonzerne das vielleicht machen, die sagen, okay, ich habe hier ein Altgeschäft, das kriege ich nicht transformiert oder nicht gut transformiert, das schmeiße ich mal über einen Zaun, salopp gesagt. Ja, ich verkaufe es vielleicht an jemanden, der es weitermacht. Und wir sagen, nee, wir wollen halt tatsächlich Gruner transformieren in ein neues Unternehmen und wir sind ja auch stolz darauf, was wir tun und das wollen wir weitermachen und wir wollen zusätzliche Geschäfte machen, aber wir wollen nicht unser Heritage irgendwie verneinen oder weggeben und das dauert einfach ein bisschen länger, ist der steinigere Weg und es gibt auch wenige Medienkonzerne in der Welt, die bisher damit erfolgreich waren oder unsere Vorbilder sind, deswegen müssen wir uns unseren Weg auch alleine erarbeiten, was sicherlich irgendwie spannend ist, weil man nicht immer gucken muss, Mensch, der macht das besonders gut, das mache ich einfach nach, sondern wir können uns unseren Weg wirklich selber suchen.
So eine Position Chief Digital Officer ist ja in vielen Branchen so die meistgesuchte Position. Häufig werden die von außen geholt.
Ja.
Ziemlich häufig scheitern die dann, weil sie die Strukturen, die Kultur dieses Unternehmens nicht wirklich sofort verstehen, weil die die Möglichkeiten dort etwas zu bewegen nicht so groß sind, wenn man sagt, wir haben so einen Chief Digital Officer, der macht das jetzt,
macht
aber
das schon,
wird irgendwo draufgepackt. Du hast den Vorteil, dass du das Unternehmen lange kennst, dann mal weg warst, wieder gekommen bist, was sich für mich sehr, sehr, sehr schlau anfühlt und dann auch, sagen wir mal, im Doppelpack mit Stan, der auch lange hier war, das gemacht hast und jetzt seit 4 Jahren die Position hast. Ist es so, war das ein Vorteil oder hast du grundsätzlich mit denselben Problemen die Chief Digital Officers haben zu kämpfen?
Also, ich glaube, dass die kurze Antwort ist, ja, das ist ein Riesenvorteil. Und ich würde jedem empfehlen oder auch jedem Unternehmen empfehlen, in den eigenen Reihen zu schauen, wenn man Chief Digital Officer installieren will. Da sind Leute, die das Unternehmen verstehen und die das bestimmt besser hinkriegen als jetzt jemand von draußen, der einfach sagt, hallo, hoppsa, hier komme ich. Ich mache jetzt mal alles platt. Weil wenn du dir das anschaust, das vergisst man häufig, wie gesagt, Kuhn+Jahr hat ja schon 2000, hatten wir die größte Suchmaschine in Deutschland mit Fireball. Wir hatten die größte Computer-Webseite mit Computer-Channel, größer als Chip heute. Also nicht größer als Chip heute, aber damals waren wir größer als Chip.
Genau.
Das heißt, dann haben wir ja die Vollbremsung gemacht und gesagt, alles Teufelszeugs, machen wir alles nicht mehr. Und wir haben uns dann ja so irgendwie 2005, 2007 wieder auf den Weg gemacht. Und da kamen auch Leute von extern teilweise, die Rolle hatten. Die hießen dann nicht so und die sind tatsächlich gescheitert. Weil genau aus dem Grund, den du sagtest, sind die reingekommen und haben den Printleuten gesagt, pass mal auf, euer Produkt in 2 Jahren ist sowieso weg und tot. Und da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern, wir müssen jetzt alle digitalisieren. Das kommt nicht gut an. Das muss man einfach sagen. Und das passiert auch häufig, wenn ich mit anderen Chief Digital Officern von anderen Unternehmen spreche. Die erzählen mir häufig eigentlich genau das Gleiche, dass sie eben reinkommen und irgendwie vielleicht das Backing vom Board haben, aber bei den Peers hört es meistens schon auf. Warum? Weil man ja irgendwie als Chief Digital Officer gefühlt den Leuten häufig irgendwie was wegnimmt. Also oder zumindest mal eine Kompetenz abspricht. Ja, nämlich die Kompetenz, das Geschäft zu digitalisieren. Das ist ungut. Das ist für alle, die um dich herum sind, erstmal ja blöde. Und wenn du aber irgendwie da behutsam mit umgehst und sagst, pass auf, ich verstehe dein Geschäft, ich habe das vielleicht vorher selber gemacht, siehe Vermarktung bei Kuhn+Jahr, dann ist dieses Thema, oh Gott, der will mir was wegnehmen, gar nicht so groß, sondern eher, okay, der versteht mich, der weiß, was die Probleme sind und der nimmt mich hoffentlich mit auf eine Reise. Das ist, glaube ich, von großem Vorteil und auch, wie du schon sagst, es ist am Ende, wir können Geschäftsmodelle machen, wir können alles Mögliche verändern und so weiter, aber am Ende ist die Kultur, du musst mit den Leuten zusammen das machen und die musst du mitnehmen und da hilft es, wenn du die Kultur verstehst. Weil Kuhn+Jahr ist eine besondere Kultur, glauben wir jedenfalls immer, und das bestätigen auch viele, die von draußen hier reinkommen. Und dementsprechend, das war schon hilfreich.
Kannst du da was draus teilen, wenn du sagst, ihr habt eine spezielle Kultur und wie würdest du das angehen, wo du sagst, okay, das wäre mal ein Einblick, der könnte auch hilfreich sein für andere, die von außen drauf gucken? Weil das kann ja durchaus hilfreich sein, auch für Leute, die nicht aus dem Medienbereich kommen.
Also erstmal, ich glaube, unsere Kultur ist besonders davon geprägt, dass wir, ich glaube, es gibt ja dieses Buch von dem Hüter, Würde. Wir gehen einfach besonders, anders gesprochen, besonders nett miteinander um. Das ist so eine grüne Art und Weise. Wir haben,
kann ich bestätigen,
wir versuchen, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie hierarchielos oder so unterwegs sind. Ja, das ist gar nicht der Fall, aber es ist, oder noch nicht der Fall, vielleicht arbeiten wir auch dran, aber es ist schon so, dass wir nett miteinander umgehen wollen, respektvoll miteinander umgehen wollen, Meinungen akzeptieren wollen von anderen Menschen und auch den Diskurs suchen mit den Menschen. Und das zieht eine gewisse Art von Leuten auch wieder an. Und das sorgt, glaube ich, für diese besondere Kultur, dass wir einfach, ich habe es mal in einem anderen Zusammenhang etwas drastischer ausgedrückt, wir haben eine geringe Arschlochquote. Ich glaube, das ist es, das trifft es einfach. Und das finde ich weiterhin auch das, was das Unternehmen ausmacht, das macht auch einfach Spaß, hier zu arbeiten. Auch wenn ihr unten reinkommt, ins Foyer, seht ihr halt, wie die Leute da irgendwie nett sitzen, zusammenarbeiten und einfach Spaß am Arbeiten haben. Und durch die, das Zweite, was wir jetzt eben sehen, dass wir relativ junge Leute, viele junge Leute auch anziehen dadurch. Warum? Weil wir eben auch diesen Willen vermitteln, dass wir es verändern wollen, dass du Möglichkeiten bei Kuhn+Jahr hast. Du hast Möglichkeiten, selber Geschäfte zu übernehmen, früh Verantwortung zu übernehmen. Und wir sind, ich sag mal, so hart von der Disruption betroffen, dass es auch nicht mehr dieses Thema gibt, okay, ich glaube, wir haben ein Problem, sondern wir haben ein Problem, wir müssen es lösen und jetzt lass uns alle anpacken, das hinzukriegen und dabei kannst du helfen. Mhm. Und das fühlt sich gut an,
diese Art von Christophs Frage eben.
Ja, die habe ich noch nicht beantwortet.
Nee, das war sehr gut, weil was, ne, und du hast jetzt die Kultur beschrieben.
Ja.
Und eine Kultur, die ja sehr gut auch zu euren Produkten passt, ja, ne? Also Diskurs, Meinungsvielfalt, die ist in der Kultur und die führt ja dann dazu, dass ein Chief Digital Officer eben nicht kommen kann und sagen kann, du das, ja, du das, sondern dass du die aufnehmen musst, dass du verstehen musst, was wollen die, was ist deren spezielles Problem. Das heißt, dein Job wird dadurch natürlich ein Stück weit langsamer, weil du diskutieren musst. Ne? Also vielleicht kannst du mal erzählen, wie du eigentlich arbeitest. Hast du ein Team? Musst du das als Einzelperson machen? Bist du ein Enabler, der die Leute dazu bringt, selber Dinge zu machen? Wie sieht dein Job eigentlich konkret aus?
Ja, das... Also ich glaube, das ist auch ein bisschen anders als bei anderen Unternehmen oder anderen Chief Digital Officer, wenn ich das vergleiche. Häufig sind sie ja das, dass sie eher von draußen ein bisschen auch als Externer gucken, jetzt arbeiten wir mal alle agil und jetzt nehmen wir mal neue Technologien und jetzt malen wir mal unser Büro, das ist jetzt bewusst überspitzt, ja, jetzt malen wir unser Büro mal anders an. Ja, das ist nicht so unbedingt meine Rolle, sondern meine Rolle ist von vornherein gewesen, weil ich aus dem Business komme, eher der Business-Typ zu sein, Business-Mokel. Mhm. Ich habe ja wirklich auch die Verantwortung für den Umsatz. Also und ich habe auch wirklich die Verantwortung für die Leute. Also in meinem Bereich arbeiten ja irgendwie, wenn man Frankreich noch dazu zählt, sind das 1000 Leute.
Ah, okay.
Also
wirklich, das ist natürlich ein ganz bestimmt.
Ja. Das ist ganz anders als bei vielen anderen Konzernen. Das ist nicht so, dass kommt mal jemand, der CEO hat das Gefühl, wir müssen mal digital machen, jetzt hole ich einen CDO und jetzt kriegt er dann noch irgendwie einen Stab von 10 Leuten und die erzählen dann schlaue Sachen und sagen den anderen, wie sie es anders machen sollen. Das ist bei uns nicht so. Ich habe die Verantwortung für die Webseiten, für die Technologie, für die Redaktionen zum großen Teil auch sogar mit, auch außergewöhnlich. Ich habe Verantwortung für die, für Chefkoch, also sprich alles rund um die Marken selber. Und ich habe die Verantwortung für die digitalen Vermarktungsplattformen, die international sind. Ligatus eben auf der einen Seite. Wir haben eine eigene Startup aus dem Greenhouse gegründet, Applike inzwischen. 50 Leute, hoher zweistelliger Millionenumsatz, super profitabel. Also können wir gleich nochmal drüber sprechen, glaube ich, wie wir es geschafft haben, tatsächlich ein Startup im Unternehmen zu gründen. Und wir haben auch noch ein Greenhouse, wie gesagt, das Innovation Lab, was wir aufgebaut haben. Wir haben einen Fonds und wir haben M&A. Und das sind alles, das sind die ganzen Bereiche, die ich verantworte.
Okay.
Und auch eben mit P&L und den Menschen, die da drin sind. Und das war schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Bedingung, weil ich gesagt habe, okay, wir müssen was verändern, aber wir müssen auch, Webseiten machen wir auch nicht seit gestern, machen seit 20 Jahren. Und deswegen haben wir auch da gesagt, da muss es jetzt mal irgendwie nicht so Silo denken. Die eine Webseite ist bei der einen Verlagsgruppe, die andere bei der anderen. Wir haben 27 unterschiedliche Content-Management-Systeme, sondern das haben wir tatsächlich einfach 2013 konsolidiert. Das hat lange gedauert. Sieht man ja auch von außen dann nicht, wenn man sowas Lustiges macht. Das hat aber viel gebracht. Mhm. Insofern würde ich sagen, wenn man sich schneller bewegen will und nicht nur einfach ein bisschen Kultur, sondern auch Business machen will, dann macht das schon Sinn, auch jemandem die Business-Verantwortung digital zu geben. Mhm. Ich glaube, es ist in Medien aber speziell. Wenn ich jetzt bei BASF gucken würde, würde ich sagen, okay, der Chief Digital Officer kann wahrscheinlich jetzt nicht die Verantwortung für Crop Science kriegen und das macht mir keinen Sinn. Ja, das gibt es Prozessdigitalisierung. Das ist auch ein anderer Job-Description dann.
Mhm. Das Thema Digitalisierung des Arbeitens, also sagen wir mal, sich irgendwann von PDFs zu verabschieden, in der Cloud arbeiten. Achte drauf, diesmal mache ich den Punkt.
Ich lausche und schaue.
Fällt das auch in deinen Bereich oder?
Also da ist es tatsächlich so, dass wir im Zuge des Umzugs, also wir werden ja wie gesagt, oder habe ich vorhin glaube ich erzählt, irgendwie Ende 2021 mal dieses schöne, aber eben auch unkomfortable oder unpraktische Gebäude verlassen. Wir ziehen dann in die Hafen City. Das Thema hat für uns eben drei unterschiedliche Bereiche. Wir nennen das ja Projekt Elb aufwärts. Also wir ziehen ein bisschen die Elbe hoch. In der Kommunikation heißt es Elb aufwärts. Mhm. Das eine ist eben neues Gebäude, neues Arbeiten und neue Technologie. Mhm. Diese drei Themen bearbeiten wir gleichzeitig, weil wir sagen, wir wollen, was neue Technologie heißt eben, mobiler Arbeitsplatz, keine festen Arbeitsplätze mehr, Arbeitsplatz-Sharing, das alles wird im neuen Gebäude umgesetzt. Dafür brauchst du gewisse Technologien. Mhm. Wir wollen Neues arbeiten, das heißt, wir eben agiler arbeiten, in Gruppen arbeiten, Prozesse einfach verändern und eben das neue Gebäude, dass wir eben flexiblere mal Wände verstellen können, mhm. mal einfach gesprochen. Mhm. Das alles passiert. Das ist tatsächlich, da bin ich Stakeholder, aber nicht der Verantwortliche dafür. Mhm. Also das neue Gebäude, lustigerweise, macht mein Bruder, weil er auch bei Gunnar und Jahn in einem ganz anderen Bereich arbeitet.
Aber was macht er, wo er welchen Bereich
ist? Der ist verantwortlich fürs Gebäude, für Security Management und so weiter. Mhm. Und der macht das Projekt. Insofern können wir uns da ab und zu mal am Kaffeetisch abstimmen. Aber darum kümmere ich mich nicht. Also Technologie, die, also wir welche, ich sag mal, welche früher, welche grauen Kisten stehen auf dem Schreibtisch, darum kümmere ich mich nicht. Auf der anderen Seite enable ich das halt natürlich darüber, dass ich mir schon genau die Geschäftsführer der einzelnen Units angucke, was weiß ich, Applike oder Ligatus, die sind, oder auch Chefkoch, die sind natürlich sehr autark unterwegs. Mhm. Und was ich tue, ist, wenn ich mit denen mich alle 3 Monate zusammensetze, dann gibt's eben auch mal ein Topic, okay, wie geht ihr denn Agilität an? Welche Herausforderungen bringt das denn mit? Also Ligatus, muss man wissen, zum Beispiel hat angefangen, Agilität einzuführen. Ich glaube wirklich, würde sagen, 5-6 Jahre ist das her. Da haben sie darüber nachgedacht, wie machen wir denn das? Dann haben sie angefangen, Titel wegzunehmen. Da bist du nicht mehr Senior Developer gewesen, sondern konntest auf deine Karte schreiben, was du wolltest. Und so weiter. Und haben sich dann auch eben überlegt, okay, wenn wir einen neuen Bewerber haben, wer holt den denn jetzt ab? Ja, das haben sie im Team dann diskutiert und gesagt, nee, warte mal, weißt du, wenn der Chef, also der kann das nicht machen, wir müssen irgendwie das so alles ausdiskutiert. Die haben es ein bisschen übertrieben. Und diese Diskussionen unter meinen Geschäftsführern der einzelnen Bereiche, die forciere ich, damit sie voneinander lernen können. Wirklich nicht, ich gebe vor, jetzt werden wir mal besonders agil, sondern ich sorge dafür, dass sie die darüber diskutieren. Das finde ich tatsächlich, glaube ich, besser, weil ich bin nicht allwissend. Und möchte
also alles, was du siehst, quasi sagst du, guckt euch das mal an, dass genau. du quasi eher bist, die Leute darauf stößt und genau. sagst, guckt dir das doch mal an, wie die
das machen und wo haben die auch, wo sind die an die Grenzen gestoßen, wo haben wir es zu weit getrieben, weil es ist natürlich irgendwie schöne neue Welt, also jetzt gerade lustigerweise bei den App-Likes, die Gründer sind 27 und 30, ja. Die sind also eher so, Carlo, der CTO, ist halt jemand, der sagt, also ich will mal nicht übertreiben mit der Agilität, lass mal irgendwie auch was hinkriegen. Also, und das ist jetzt wirklich, ich meine das nicht suffisant oder so, das ist, alle Modelle haben ja Vor- und Nachteile, aber ich glaube, es hängt einfach auch davon ab, wiederum, wer macht's. Ja, also wie das ist. Und dementsprechend gucke ich mir das lieber an und sage dann, komm, jede Führungskraft muss für sich selber auch einen Weg finden, wie er damit umgeht. Ich möchte das nicht zentral vorgeben. Mhm. Ich glaube auch nicht, also das ist auch total widersinnig. Ja, wenn ich sage, agil und Verantwortung dezentral bei Gunnar und Jahr und bei Bertelsmann zu leben, da kann ich ja nicht sagen, so jetzt arbeiten wir aber alle so. Mhm. Das geht nicht. Ja.
Gleichzeitig gibt's dann aber auch die Challenge, dass wir hatten eingangs als über das Beispiel Kommunikationskanäle gesprochen, dass es eben Leute davon überfordert sein können, dass wir dann eben heute seit, ich sag mal, nicht mal 5-6 Jahren auf einmal eine Vielzahl an Kanälen haben. So, und ohne Vorgaben, beziehungsweise Vorgaben klingen wir so hart, aber ohne mal so zu zeigen, okay, so machen wir das jetzt künftig, ist zumindest unsere Erfahrung häufig, dass die Leute dann total überfordert damit sind.
Das stimmt. Innerhalb einer Gruppe oder eines Unternehmens, sagen wir mal App-like, sagen wir mal Digital Products, also die Webseiten haben, machen, oder von Ligatus, da ist es total richtig. Das kann nicht sein, dass Ligatus in Frankreich anders kommuniziert als Ligatus in Deutschland. Ligatus hat halt alles auf Google Docs auf der einen Seite und dann nutzen sie Slack für alle Kommunikation intern. Da hast du total recht. Das muss durchorganisiert sein. Oder welche Boards nutze ich Trello oder was auch immer. Ja, das ist da. Ist es schon so, das muss in einem Unternehmen klar vorgegeben sein. Aber ehrlich gesagt, ob jetzt Ligatus oder App-like und Chefkoch das gleiche Tool nutzen, das wäre gut, wenn man darauf kommt nach Diskussion, dass man sagt, okay, hey, das, was du nutzt, macht Sinn. Wenn die aber sagen, aus besonderen Gründen mache ich das nicht, ist das für mich kein Beinbruch. Mhm. Ich möchte nicht derjenige am Ende sein, der sagt, ich habe jetzt mit XY einen Rahmenvertrag vereinbart und weil ich den Rahmenvertrag so toll vereinbart habe, müsst ihr das bitte auch
alles
auch. Das ist nicht so. Bei Gunnar und Jahr in Sommer ist klar, hast du total recht. Also wir können jetzt nicht sagen, der eine, also der Stern nutzt im Print, sag ich mal, die Kollegen gehen irgendwann auf Google, die anderen gehen auf Office 365, das machen wir nicht. Da hast du schon recht. Aber ich sag mal, also innerhalb vom Haupthaus, das muss schon koordiniert sein, da habe ich total recht, da kann man nicht irgendwie Wildwuchs haben, aber bei den Satelliten, sage ich, da können sie sich ein Stück weit selbst organisieren. Ob sich das irgendwann ändert, kann sein. Aber im Moment geht da für mich Geschwindigkeit vor Konsolidierung und Effizienz, weil mein Credo ist immer, solange Geschäfte über 10% im Jahr wachsen, muss ich alles dafür tun, damit sie Landgrabbing und Wachstum schnell weiter hinkriegen und nicht sich damit aufhalten, ob jetzt Arne gesagt hat, nimm doch mal bitte irgendwie dieses oder jenes Tool. Das möchte ich nicht.
Mhm. Aber bei 1000 Leuten plus der Verantwortung und den verschiedensten Themen und den verschiedensten Kanälen, wie behältst du den Überblick, ohne dass du jetzt völlig durchdrehst?
Also, ich glaube, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ich kann ganz gut für mich priorisieren, was jetzt wichtig ist und wo ich glaube, da muss ich jetzt besonders stark reingucken und helfen oder einfach auch die Projektleitung übernehmen, vielleicht selber. Das mache ich ja wirklich super selten, also bei großen M&A-Sachen oder sowas ähnliches, da mache ich es dann irgendwann selber. Ansonsten versuche ich mich im Wesentlichen mit den Geschäftsführern auszutauschen, die Themen zu verstehen, ein Sparringspartner zu sein, wenn die Probleme haben und einfach gute Hinweise zu geben, hoffe ich jedenfalls, dass ich das tue. Kommunikationswege, welche nutze ich da? Ich glaube, all of the above. Ich sag mal so, im EC, also sprich Executive Committee hier bei Gunnar und Jahr, nutzen wir im Wesentlichen inzwischen irgendwie WhatsApp und ein bisschen E-Mail. Bei Legatus nutze ich nur noch Slack. Da bin ich dann halt mit drin, wenn ich es halt will. Ansonsten auch immer noch viel E-Mail aber ich versuche inzwischen dazu überzugehen, wieder mehr zu telefonieren und mit den Leuten zu sprechen. Da stellt sich doch immer wieder raus, dass man zwar irgendwie diese 1:1 Kommunikation ist natürlich manchmal, es kriegt halt nur einer mit, was du besprichst noch, ja, und nicht eben fünf. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine E-Mail an fünf Leute schreibe, kriege ich auch irgendwie fünf Antworten und dann muss ich für fünf nochmal Antworten schreiben. Das potenziert sich ja leider. Deswegen versuche ich tatsächlich einfach die Sachen per E-Mail, per direkte Ansprache zu klären. Das funktioniert gut. Und so, glaube ich, behalte ich jedenfalls einigermaßen den Überblick. Also ich habe jetzt nicht so, bin nicht der Typ, der sagt, okay, alles klar, morgens zwischen 8 und 10 mache ich E-Mails, dann mache ich nur Meetings und dann wieder nur, das ist nicht mein Ding. Ich bin eher so der on the fly to new work.
Alles klar. Ich habe von Julia Jäkel einen Satz, den habe ich glaube ich schon jetzt 3 oder 4 Mal zitiert, jetzt zum letzten Mal, weil du kannst ihn am besten beurteilen. Sie hat neulich in Berlin bei der Work Awesome gesagt, dass wir in einer Zeit leben, in der zum ersten Mal junge Menschen ins Unternehmen kommen, die mehr über die Zukunft wissen als viele, die schon im Unternehmen drin sind. Fand ich sehr, sehr stark, bewegt mich seitdem. Ich kenne auch euer Haus jetzt schon lange, viele Kontakte, viele Berührungspunkte gehabt. Es gibt hier Leute, die 20, 30, 35 Jahre hier im Haus arbeiten. Ja. Es gibt ganz viele neue Junge. Wie gehen die Alten damit um, dass neue Leute hier reinkommen, die über die Zukunft mehr wissen als die Alten?
Ich glaube, die Pauschalantwort ist natürlich da schwer zu geben. Aber wenn du in einer Medienindustrie arbeitest, hast du dich ja zu irgendeinem Zeitpunkt dafür entschieden, dass du, glaube ich jedenfalls, eine gewisse Neugier hast. Und diese Neugier, die sorgt dafür, dass du auch neugierig bist, was denn neue Leute, die von draußen reinkommen, denken und warum. Insofern glaube ich schon, dass wir hier einen sehr offenen Diskurs einfach haben und die Leute miteinander sprechen und sagen, das ist ja cool, was man machen kann, und die lernen, die sind bereit zu lernen von den jungen Leuten, die reinkommen. Und natürlich hast du Friktionen. Natürlich hast du Themen, wo vielleicht mal jemand aus dem Finance-Bereich sagt, wir müssen uns schneller bewegen. und die Geschwindigkeit erhöhen bei Veränderungen, aber gleichzeitig dürfen wir nicht, sag mal, die Eichung verlieren. Das kann nicht gleichzeitig heißen, dass ich deswegen nicht mehr vernünftig weiß, wo eigentlich die Kosten anfallen oder was weiß ich, immer salopp gesprochen. Ja? Also das müssen wir weiterhin hinkriegen. Aber das funktioniert und es gelingt uns ganz gut, weil wir, wie gesagt, diese Neugier schon im Unternehmen, und das ist auch kulturell, ich glaube, das haben wir gut hinbekommen in den letzten Jahren, dieses Thema: Wir müssen Sachen ausprobieren, wir müssen uns verändern, wir wollen uns verändern. Und wenn wir mal eine Sache daneben mit einer Sache daneben liegen, dann ist das zwar blöd, aber es ist nur dann wirklich blöd, wenn wir es zwei oder dreimal nacheinander machen. Also wenn wir jetzt irgendwie, Stefan Schäfer hat so schön damals ja gesagt, als wir frei gemacht haben, als wir mal so einen Yellow-Titel ausprobiert haben, da haben wir den Balance ausgeschossen. Und zwar nicht ein bisschen, sondern volle Elle. Mhm. Ja, also wirklich weit ins Aus und weit am Tor daneben. Okay, das ist schlecht, aber wir haben das daraus gelernt und wir haben danach vergleichsweise wahnsinnig viele Titel und auch davor ja schon Titel gemacht, die es immer noch gibt. Ja, Barbara oder mit Hirschhausen, den Titel, den wir gemacht haben, das ist doch irre, wie erfolgreich wir damit sind, mit Printpublikationen. Das ist schon bewundernswert. Und ich glaube, diese Neugier zu haben und Sachen auszuprobieren, das zeichnet uns im Moment aus und auch die Geschwindigkeit. Also früher haben wir, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, um einen neuen Titel in den Markt zu drücken. Heute ist es teilweise so, dass wir zusammensitzen und sagen, warte mal, wir müssen da eigentlich mal was mit Guido Maria Kretschmann so ein Heft machen, der ist noch bei Vox, dann machen wir das mal. Und dann geht das auch relativ schnell. Ja, also das merkt man ja auch bei Bertelsmann, rücken wir ein bisschen näher zusammen, das habt ihr sicherlich mitgekriegt mit der Content Alliance Ad Alliance haben wir ja schon mit einem Vermarktungsthema, da merkt man eben auch, dass sich da was tut. Wir wollen schneller, agiler sein und das gelingt uns, weil wir nicht mehr ganz so verspannt sind.
Und bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, hier die kurze Werbeunterbrechung für unseren Werbepartner Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der ihr über 2.500 internationale Sachbuchbestseller innerhalb von 15 Minuten erfassen könnt. Das sind nämlich Zusammenfassungen von Büchern zu allen möglichen Themen. Das können Leadership-Bücher sein, Biografien, Psychologie, Ratgeber und so weiter. Also alles Mögliche, was man eben doch gerne mal lesen möchte. Und ihr kennt das vielleicht, häufig hat man diese Bücher stapelweise neben dem Bett liegen oder nimmt sie mit in Urlaub oder hat sie in der App und möchte sie lesen, kommt aber nicht dazu, weil es natürlich auch noch 1000 andere Themen gibt, dann bekommt ihr hier eben die Zusammenfassung in 15 Minuten. Außerdem am Ende von jedem Titel konkrete Handlungsanweisung und etwas, was auch hier in den Zuhörer-Feedbacks immer wieder kommt, Lifehacks für die Produktivität. Großartig. Das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Schaut da mal rein, Buch auswählen, einfach mal ausprobieren. Das Ganze ist kostenlos zum Testen, also die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Jeden Monat kommen so an die 50 Titel hinzu. Das können Titel sein wie die 7 Wege zur Effektivität oder eben Biografien, wie schon gesagt, alles Mögliche dabei, wie ich Dinge geregelt kriege. Also wirklich extrem viel dabei. Schaut jetzt mal auf die Website blinkist.de/newwork, denn dort bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Wie schreibt man das Ganze? blinkist.de/newwork. Blinkist.de/newwork. Raufschauen, angucken, ausprobieren. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Auf welche neuen Medienkanäle seid ihr besonders neugierig? Also im Podcast wird halt massiv gehypt momentan. Ja. Davon profitieren wir natürlich auch. Total. Du könntest das gar nicht erklären, aber okay, gut. Video,
ein Riesenthema. Ihr habt ja, vielleicht können wir aber Podcast mal hängen bleiben. Ihr habt ja gerade wirklich einen herausragenden Erfolg da. Ne?
Also, ja, ich glaube, Faking Hitler ist super. Ja. Was leider vielleicht gar nicht so viele mitkriegen. Wir haben mal mit 11 Freunden, haben wir auch einen extrem geilen Podcast. Ist bei Audible. Ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da muss man gucken, wie wir damit weiter umgehen. Und auch, sag mal, du als Physiker von PM, auch bei Audible, Top-Podcast. Also wir haben noch ganz schön viel in der Pipeline. Also stay tuned. Weil wir natürlich einfach, was weiß ich, bei Sterncrime ist noch so viel möglich, bei Neon, da haben wir wirklich tolle Sachen noch, die kommen. Und Faking Hitler ist natürlich so ein Aufschlag gewesen, wo wir auch gesagt haben, okay, den wollen wir richtig machen. Also nicht so ein bisschen, sondern einfach gut. Und ich glaube, das zeigt sich, dass dass es ein Podcast ein Hype-Thema ist. Das stimmt, aber wir schaffen es auch wirklich ganz neue Leute auch mit dem Faken Hitler-Podcast reinzuziehen in Podcast. Das sehen wir bei den Feedbacks, die wir bekommen. Das ist wirklich ganz großartig. Insofern glaube ich, das ist spannend. Ich würde es aber fast weiterfassen und sagen, es geht mir nicht um Podcast only, sondern es geht um das Thema Voice für uns viel. Warum? Weil du auf einmal ja Chancen hast, die sich ergeben für uns als Verlag, die wir so nicht hatten vorher. Wir können der Brigitte eine Stimme geben. Mhm. Also du wachst, heute sagst du, okay, die Brigitte ist die Brigitte, ist die Brigitte. Du weißt aber nicht, welche Stimme dazu gehört. Und irgendwann weißt du das. Du weißt, welche Stimme Chefkoch hat. Ist die männlich oder ist die weiblich? Ist der Stern männlich oder weiblich? Hat er vielleicht sogar mehrere Stimmen? Mhm. Kannst du dir Joko zukünftig schlicht und ergreifend von Joko vorlesen lassen über dein Smart Device, wenn du es halt willst? Weil wiederum über AI wir in der Lage sein werden, in 2 Jahren, dann liest Joko einmal irgendwie, weiß ich nicht, 4 Stunden irgendwie aus dem Buch vor und danach kann der AI dann halt automatisch sagen, okay, jetzt kann er alles vorlesen, was er will, mit der richtigen Intonation. Ich glaube, 4 Stunden reicht wahrscheinlich noch nicht ganz als Einlese, als Training, aber dahin gehen wir ja. Und das ist für mich so spannend, dass ich sage, Voice ist für uns schon ein wahnsinnig wichtiges Thema.
Wie schätzt Bewegtbild ein?
Bewegtbild ist super wichtig. Bewegtbild wird auch wichtig für uns oder ist eine Riesenchance natürlich mit der Content Alliance, mit RTL zusammen noch mehr zu machen, als wir es vielleicht heute machen.
Da bekommt Stefan ja jetzt so eine übergreifende Rolle.
Stefan,
ne?
Hat jetzt eine, ich glaube, man kann sagen, eine Doppelrolle.
Ja, also auch Zeit noch für die Hörerinnen und Hörer, die Stefan nicht kennen.
Ja.
Vorstand, Gruner und Jahr und jetzt...
Genau, der ist jetzt Chief Product Officer für alle Inhalte, Geschäfte bei Gruner und Jahr verantwortlich und auf der anderen Seite ist er jetzt seit Anfang Februar auch verantwortlich für alle Fernsehinhalte von RTL, also bei der Mediengruppe RTL. Insofern
klares Bekenntnis zu Bewegtbild.
Ich glaube, da ergibt sich einiges, ja, das, was ich gerade sagte. Ich glaube, Bertelsmann in Deutschland ist, wir müssen uns über Kreativität definieren und investieren in Content und nicht versuchen, einfach nur Technologie und Reichweite zu bauen wie Facebook und Google. Aber wenn wir schaffen, halt die coolsten Formate zu machen, dann ist auch ein Facebook von uns teilweise abhängig oder mit Instagram oder was auch immer, weil sie natürlich diese Inhalte brauchen, um die richtigen Nutzer anzuziehen. Also jedenfalls, das ist schon ein super spannendes Thema. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte doch irgendwas noch antworten.
Nee, war alles gut. Christoph hat gesagt, wie gehst du mit den Kanälen um?
Wo sind denn die Video, also Video ist schon wichtig für uns, klar. Die Frage eben einfach Video um des Videos produzieren, was wir ja auch mal eine Zeit lang gemacht haben und was auch irgendwie andere viel gemacht haben, das ist es nicht. Wir müssen auch da gucken, was ist eigentlich, was verfängt langfristig, ja, also nicht einfach nur Reichweite bauen und dann Hurra sagen, wir haben jetzt aber irgendwie 100 Millionen Visits, Page-Views und Video-Views und die vermarkten wir ganz toll. Das ist ein endliches Geschäft, siehe Media-Partisans. Ich glaube, läuft nicht mehr so super. So. Also das ist einfach, das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, wir haben das auch gemacht. In Frankreich haben wir uns auch Geschäfte da an Land geholt, die so waren. Und das, da sieht man dann, dass es irgendwann schwierig wird.
Ich würde gerne mal auf Joko und Konsorten kommen. Also einmal würde mich interessieren, habt ihr quasi, für mich das ja gedrucktes Instagram, also ihr habt quasi Testimonials, die in Social Media oder große Reichweiten haben, den habt ihr jetzt eigene Magazine, habt ihr das erfunden? Habt ihr das im Ausland irgendwo gesehen? Und mich würde interessieren, im Sinne von New Work, wie schafft ihr es, dass ihr in der Geschwindigkeit und ja offensichtlich zu niedrigen Kosten solche neuen Titel eigentlich launcht? Ihr könnt ja nicht für jeden Titel einfach jetzt sofort eine neue Redaktion, mischt ihr Redaktion, bringt ihr die zusammen, wie baut ihr sowas?
Also das ist natürlich der Beste, der die Frage beantworten kann, ist natürlich eigentlich Stefan, weil er, glaube ich, einfach der Urvater dessen ist, was wir hier geschafft haben, mit dem Personality-Magazin. Ich sag mal, ein bisschen haben wir gesehen, dass wohl Linda in Holland ganz erfolgreich ist. Linda de Mol hatte eine Zeitschrift in Holland, die erfolgreich war. Das haben wir uns ein bisschen angeguckt, wir hatten auch sonst schon da nochmal hingeguckt und gesagt, Mensch, könnte man das in Deutschland auch machen? Und haben dann Barbara 2015, glaube ich, in den Markt gebracht.
Das war das erste, ne?
Barbara. Das war das erste, genau. Und da sind wir da sind wir ja auf fruchtbaren Boden gestoßen bei ihr auf der einen Seite, weil man muss ja auch jemanden finden, der das machen will. Ja, es ist ja auch nicht jeder irgendwie eine Zeitschrift machen, aber sie hat dann damals ja, glaube ich, O-Ton war, ich habe schon immer darauf gewartet, dass mich jemand fragt. So, das ist dann passiert. Dann haben wir gesehen, wenn das funktioniert, dann lass uns nochmal gucken, was noch funktionieren könnte. Ich glaube, was das nächste, was wir gemacht haben, war, glaube ich, war das Hirschhausen, bei Hirschhausen, bei Sterngesund Leben, weiß ich nicht mehr genau. Und dann haben wir es dann Joko gemacht und so weiter. Und jetzt Wohllebenswelt kommt ja als nächstes raus. Gestern gerade,
glaube ich.
Boateng, Boa haben wir gemacht. Also das ist, das kriegen wir schnell hin. Und warum kriegen wir schnell hin? Weil wir einfach tolle Redaktionen haben, die gerade jetzt auch Guido und Barbara sind ja quasi aus der gleichen Redaktion und mit der Brigitte eng zusammen
entwickelt. Okay, das heißt, es kommt immer aus einem eurer Kernprodukte.
Ja, aber schon, das haben wir natürlich teilweise dann auch eben Leute, die wir dazu noch nehmen und so weiter. Aber das funktioniert schon ganz gut, muss man sagen, dass wir da die Prozesse so haben, dass wir einfach wahnsinnig gut sind, neue Konzepte dann schnell auch umzusetzen und in den Markt zu drücken und dann, wenn es dann nicht funktioniert, dann auch eben zu sagen, gut, hat halt nicht funktioniert. Mhm. Also das, glaube ich, ist schon auch so eine Art von New Work, also dass wir eben in der Lage sind, das schnell und unkompliziert umzusetzen und nicht zu sagen, oh Gott, wie soll ich das denn alles mitmachen? Also natürlich ist das auch nicht einfach und kostet viel Arbeit. Auf der anderen Seite macht es den Leuten ja auch irre Spaß. Also das ist ja eine Chance nach vorne. Also jetzt haben wir ja zwei Sachen. Die einen sagen, Print ist tot und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir Kosten sparen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann müssen wir Leute abbauen. Das ist ja, was ist das denn für eine Geschichte? Das ist ja keine Geschichte nach vorne. Wir haben halt irgendwann gesagt, wir wollen eine Geschichte nach vorne. Und die Geschichte ist, wir wollen der beste Magazinverlag sein, wir wollen die besten Magazine machen und wir wollen auch neue Magazine machen. Und da kriegst du auch die Leute mit angezündet, weil dann bist du nicht auf dem Abstellgleis, sondern du bist halt, ich mache neue Sachen. Ich kann nach vorne was entwickeln. Ich bin nicht nur einfach hinten rechts.
Verteidiger,
das ist blöd.
Den Niedergang.
Genau, das willst du nicht. Du willst auch nach vorne gehen. Und das hat super geklappt. Und da ich glaube, da kann auch noch mehr kommen. Und wenn man dann, gerade um das abzuschließen, dieses Feld sich anguckt, wir haben mal, ich glaube, es ist wahrscheinlich 15 Jahre her, haben wir mit Tim Melzer mal ein Magazin gemacht. Ah, wow. Essen und Trinken für jeden Tag. Da Essen und Trinken für jeden Tag war damals fast tot. Wir haben es mit Tim Melzer gemacht und ist von, glaube ich, 100.000 Auflage auf 450.000 Auflage gestiegen. Wow. Das ist eigentlich der Urvater, die Urmutter des Testimonial- oder Personality-Journalismus. Das haben wir damals gemacht. Das haben wir, da muss man eigentlich sagen, völlig bekloppt, dass wir damals diesen Trend nicht richtig erkannt haben und schon mehr gemacht haben.
Also ich bin jetzt gerade drauf gekommen, weil du sagtest, und dann entscheiden wir uns relativ schnell, wenn es nicht klappt, dann raus zum Beispiel. Ja. Das braucht ja gefühlt so eine Haltung, wo du sagst, ich akzeptiere, das kann halt morgen so sein, wir stellen hier ein Team auf und kann halt sein, dass es nicht funktioniert. Ja. Das klingt total einfach, aber es gibt ja auch Leute, die halt lange dabei sind, für die ist auch immer Angst mit im Nacken, die sagen, was kommt jetzt? Wie gehst du in diesem Spannungsfeld Leute, die Angst davor haben, auch zu sagen, hat nicht funktioniert, versus ich sehe das völlig nüchtern und dann machen wir es halt nochmal. Wie bringst du diese Haltung rein? Oder bringst du die rein?
Vorleben, machen und nicht die Leute, die es gemacht haben, nicht in die Ecke stellen und sagen, was für ein Loser, sondern sagen, also ein bisschen wie in Amerika und Deutschland die Startup-Kultur und Mentalität sich unterscheidet. Ja, in Amerika, wenn du gesagt hast, ein Startup gemacht, gegen die Wand gefahren, geil, cool, warum, wieso, erzähl mal. In Deutschland, echt, oh Mensch, du bist aber nicht so gut, ne? Leidest du sehr darunter? So, und das wollen wir nicht. Wir wollen halt Sachen, wir haben in Deutschland hier haben wir eine Fuck-Up-Night gestartet, die wir im Medientreff bei uns machen, wo wir genau das die Leute auf die Bühne heben und sagen, erzähl mal, wie war es denn? Ja, und am Anfang haben wir, ich glaube, wir haben auch erzählt, warum Neon dann nicht geklappt hat. Und Stefan hat erzählt, warum es mit Freien nicht geklappt hat. Und
ich meine, Faking Hitler ist ja auch letztendlich eine Fuck-up.
Absolut. Podcast-Line. Ja, aber also, was ist denn passiert damals? Ja. Haben wir gesagt, oh Gott, alles furchtbar und alles irgendwie, das war alles ja nur furchtbar, nie nach vorne gerichtet, sondern die Frage ist ja, was passiert damit mit solchen Fehlern und wie kannst du daraus lernen? Und das ist die Kultur, aber das war jetzt nicht von heute auf morgen. Nein, also um das auch ganz klar zu sagen, wir haben jetzt nicht 2013 gesagt, so, das machen wir jetzt mal und 2014 waren wir damit durch, sondern es ist immer noch ein Prozess, wo wir besser werden und natürlich ist es nicht für alle einfach. Aber und im Digitalen haben wir dazu ja das Greenhouse aufgebaut, wo wir gesagt haben, der Prozess in einem Konzern, das kennt ihr, ihr redet mit Konzernen, Fuzzis ja viel auch und berät die. Und was passiert dann normalerweise, ist es ja so, du hast eine Idee, irgendjemand hat eine Idee, lass mal was machen. Und dann, wenn man Glück hat, sagt dann irgendwann, okay, wir machen das. Was passiert dann? Dann kommt eine Horde von Menschen, die sagt, okay, wir machen das wirklich, aber jetzt muss man einen Businessplan machen. Dann machst du einen Businessplan. Dann kommt eine Horde von Controllern, ich habe nichts gegen Controller, ich finde die super. Aber die kommen dann und sagen, ich glaube 2022, das mit der Wachstumsrate von 2%, ich glaube es sind 1,5. Und dann sagst du dir, echt? Okay, diskutierst das nochmal. Dann kriegst du das Go und ich sag mal, von Idee bis Umsetzung brauchst du wie lange? Ein Jahr, 1,5 Jahre. Wie viel Geld hast du ausgegeben? Kommt aufs Produkt an, wenn es eine Webseite war, wahrscheinlich 1 bis 1,5 Millionen Euro. Dann, nach 1,5 Jahren, stellst du fest, wenn du das Produkt live bringst, will ja gar keiner haben. Will keiner haben, okay, schlecht, aber ist doch so eine coole Idee, müssen wir nochmal pivoten. Ja? Also, weil wir glauben ja alle dran. Und sank Kost, komm, egal. Und dann geht's weiter. So, nach 2 Jahren sagst du irgendwann, okay, ist jetzt wirklich von Dutt und machst das dann nicht mehr. Da haben wir gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen ein Greenhouse haben, ein Innovation Lab, was genau andersrum rangeht, sagt, geile Idee, okay, alles klar, glauben wir alle dran. Bevor wir jetzt irgendwas aufschreiben, wir machen jetzt ein Minimum Viable Product, das machen wir mit 3 Leuten, ein Design Thinker, ein Business Mogul und ein Entwickler. Wir schieben das auf die Rampe, nach 3 Monaten ist das spätestens live, dann haben wir, oder nach 2 Monaten idealerweise, dann haben wir Realtime KPIs, also das muss ich jetzt wahrscheinlich anders sagen wieder, also wirkliche Werte, also klicken die Leute drauf, funktioniert das, was ist der CPO oder CPI, was auch immer das für ein Produkt ist, und dann sagen wir, alles klar, das sieht so aus, als ob es sich lohnt, da mehr Geld reinzustecken, und dann entscheiden wir, ob wir einen Businessplan machen.
Und dann seid ihr beim niedrigen 6-stelligen?
Da sind wir beim 5-stelligen Bereich. Also eigentlich ist unser Plan tatsächlich 3 Monate, 3 Leute, okay. 50.000 Euro. Nach 50.000 Euro entscheiden, ja, nein, vielleicht. Wow. Und in der Regel natürlich nein, um das auch ganz klar zu sagen. Wir haben jetzt irgendwie 30, 35 Projekte im Greenhouse gemacht. Und natürlich ist das größte Teil der Sachen funktioniert dann nicht. Und das waren, glaube ich, gedanklich schon auch nochmal ein Quantensprung für uns, dass wir eben nicht diese wahnsinnigen Prozesse da drauf packen, sondern einfach sagen, okay, let's try und dann zu gucken. Also im Digitalen hat uns das sehr geholfen und wir haben jetzt ja wirklich tolle Projekte daraus auch gemacht, die wir weiterverfolgen, die groß auch werden können.
Wie ist da euer Ansatz? Holt ihr euch Leute von außen? Mischt ihr mit eigenen? Sind es nur eigene? Sind die unternehmerisch beteiligt? Wie geht das?
Sowohl als auch, bis auf unternehmerisch beteiligt, ist schwierig, komme ich gleich dazu. Also wir haben, mein Wunschszenario war von Anfang an mit demjenigen, der es aufgebaut hat, mit Jens Oelicke zusammen, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne Leute eigentlich aus intern haben, weil wir ein kreatives Haus sind, wir glauben, dass wir gute Ideen haben, aber häufig natürlich, oh, wo gehe ich denn damit hin? Wir machen das, wir setzen das um. Und wir haben festgestellt, dass das auch so ist, dass da viele Ideen sind, aber dann doch häufig dann die Leute sagen oder ein bisschen ängstlich sind zu sagen, gehe ich jetzt wirklich 3 Monate da selber hin? Aber das geht. Also wir haben gesagt, die können dann für 3 Monate hingehen und das selber machen. Wenn das nicht geht, also das ist meine präferierte Lösung, der geht da selber hin, die Leute, die Idee haben. Das ist passiert bei Applike in einer ganz frühen Phase, aber auch bei InCircles zum Beispiel, ein Influencer-Vermarktungsportal oder Tool. Da sind das die Leute, die die Idee hatten, selber dahin gegangen. Und oder bei Club of Cooks, was jetzt WitClubs heißt, da war es auch so. Und bei anderen, da suchen wir externe Projektleiter, die machen das, setzen das dann um. Und als Chance bauen sie ja ihr eigenes Unternehmen bei Gunnar und Jahr dann auf oder ihr eigene Unit. Also was weiß ich, haben dann 10 Leute, 15 Leute nach einer kurzen Zeit. Und das Incentive-Modell oder was wir eigentlich haben, ist, hey, Wir zeigen dir innerhalb von 3 Monaten, wie man Minimum Viable Product macht. Wir zeigen dir für 3 Monaten, wie man ein Startup aufbaut. Und krass, du kannst attraktiv. Danach nach 3 Monaten wieder in deine normale Abteilung zurück und dein Job ist noch da. Also genau das, was du normalerweise ja nicht hast, wenn du dich dafür entscheidest. Ja, und das alleine ist ja schon eigentlich ein irres Incentive. Und wenn es nicht geklappt hat, was hast du gelernt? Wie probiere ich schnell was aus? Wie kriege ich die KPIs? Wie interpretiere ich die? Und das Wissen zurückzubringen in die operative Einheit ist ja irre. Ja, also insofern, das ist schon toll und unternehmerische Beteiligung ist in Großkonzernen immer schwierig, aber auch da sind wir so, dass wir inzwischen sagen, okay, wenn es sehr spezielle Rahmenbedingungen ist, dann ist es nicht unmöglich, aber es ist fast unmöglich. Es ist fast unmöglich, aber es ist wirklich schwierig. Ich habe damit ein halbes Jahr meines Lebens letztes Jahr verbracht. Es hat geklappt.
Ist ja auch tatsächlich so, dass doch, also meiner Erfahrung nach, nehme ich immer mehr wahr, das kommt so aus dieser Zeit in Berlin, wo jeder das Gefühl hatte, ich muss jetzt Gründer sein.
Ja.
Musst du ja gar nicht. Also muss ja keiner.
Nein, also so. Gründer sein ist cool. Also das hat natürlich tolle Facetten. Alles total Haken dran, ja. Aber es hat auch einfach irre Nachteile. Weil Cashflow kommt halt nicht aus der Steckdose. Und du musst halt die nächste Finanzierungsrunde irgendwann machen. Das kostet Zeit. Und das ist Zeit, die geht von deinem Produkt ab.
Ja. Das kann, also, und es kann auch echt, also ich glaube, die Story habe ich noch nicht geteilt, das kann ich immer teilen. Ich habe tatsächlich mal in meiner zweiten Firma, um die Miete fürs Büro für den nächsten Monat zu zahlen, auf der Straße in Berlin, auf der Chausseestraße, mein Auto verkauft.
Ja.
Ich habe wirklich mein Auto gestanden und mein Auto verkauft an den Typen zu völlig unterbezahltem Preis. Mhm. Und dann haben wir die Miete nochmal wieder gezahlt. Mhm. Und wir haben oft genug so knapp kurz vor Insolvenzfinanzierungsrunden gemacht. Ja. Und das kann echt, also ich habe zum Beispiel für mich gelernt, ich habe keine Lust, mich mit den Investorenthemen rumzuschlagen.
Ja.
Die sind für mich so ätzend.
Ja.
M&A, Geld eintreiben, das können andere wunderbar. Kann ich gar nicht. Und das und schon ist eine Facette da, wo ich sage als Gründer, nee, will ich nicht. Und wenn du dich aufs Produkt konzentrieren willst, klingt es für mich so wie ihr es aufsetzt, dass ich sagen kann, hey, ich konzentriere mich da auf Content bauen, das Produkt, was soll da rauskommen und kann testen, ob es funktioniert.
Genau. Und das ist ja auch als aus Sicht eines Konzerns, du hast jetzt Konzern Fuzzi, das Wort, ihr habt ja auch einen Konzern oder ihr gehört zu einem großen Konzern.
Ja.
Und aus Sicht eines Konzerns ist es ja wirklich auch ein Bekenntnis zur eigenen Organisationsform, sondern nein, wir wollen unternehmerische Initiativen aus uns selber heraus machen und das, was du sagst, ist genau richtig. Wenn dann jemand nach 3 Monaten sagt, hey, ich spüre, das ist genau mein Ding, dann kann er sich ja selbstständig machen. So und oder er ist so genial, dass ihr dann diese Ausnahmeregelung hinkriegt. Sagt, pass auf, der Typ, der hat da in den 3 Monaten so ein Brett hingelegt oder diese Frau. Wir wären bescheuert, wenn wir die jetzt nicht.
Richtig. So. Oder und wie gesagt, und wenn es halt nur ist, dass du dein eigenes du bist halt vorher Projektleiter irgendwo gewesen
dann
und du hast dann auf einmal bist du Geschäftsführer von einer kleinen Einheit bei Gunnar und Jahr und kannst die groß machen. Ich meine, wie cool ist denn das?
Ja.
Also diese Chance, den Mitarbeitern zu bieten, finde ich schon großartig und wie gesagt, wir haben ein paar Sachen, die auch echt toll laufen. Das schon.
Sag mal, vielleicht noch ein paar, bevor wir noch ein bisschen auf dich persönlich und so, wie du dich eigentlich so motivierst, wie du dich inspirieren lässt, kommen wir vielleicht nochmal auf das Thema Apps. Was für Apps habt ihr gebaut, die ich kenne, die wir kennen können?
Naja gut, also unsere ganz normalen Marken natürlich,
klar.
Also Chefkoch ist unsere erfolgreichste App auf der im Food-Bereich. Da kommt noch einiges. Mhm. Stay tuned. Also in den nächsten, bis Ostern kommt noch was Cooles. Was wir zum Beispiel jetzt gebaut haben im Greenhouse auch, ist eine App rund um Meditation, heißt Balloon.
Mhm.
Weil wir gesehen haben in unseren Zeitschriften, das ist ein schon mega Thema, Achtsamkeit. Und da war auch so der Prozess, sind wir hingegangen und gesagt, Achtsamkeit ist ein Megathema, wir müssen irgendwas mit Achtsamkeit machen. Wollen wir eine Achtsamkeitsuniversität machen? Wenn ja, wie machen wir denn das? Und dann haben wir irgendwann festgestellt, nee, wir fangen mal mit so einer App an. Das Spannende daran ist, wir haben auch schon drüber gesprochen, das ist ein Voice-Thema.
Mhm.
Heute ist es eine App. Aber das kann auch tatsächlich auf den Smart Devices natürlich sein. Und dann ist es auch wieder bezahlfähig. Dann ist es dann bei dir zu Hause. Und da sehen wir, das funktioniert total gut, weil wir es natürlich auch mit unseren Zeitschriften gut promoten können. Mhm. Das muss man sagen, das kannst du in der Brigitte machen, das kannst du bei Geo machen, beim Stern, bei Stern gesund leben und so weiter. Und da sind wir jetzt auf einer ganz vernünftigen Flughöhe, wo wir sagen, wir sind jetzt einmal unter den Top 3, 4 in Deutschland.
Aha.
Das ist natürlich ein Headspace und ein Calm und ein Seven Mind, aber wir sind da ganz, ganz gut davor und sehen, dass wir das weiterentwickeln können. Wir haben jetzt da in den nächsten 4 Wochen launcht noch ein neues Produkt, auch auf der Basis und auf der Plattform, rund um Ernährung, auch ein Coaching mit einer Promine, auch, und da glaube ich, kann man sagen, dass wir das Personality-Thema weiterentwickelt haben auf eine App.
Super.
Also das kommt. Das kennt man hoffentlich. Also, oder ein paar Leute im Podcast könnten Balloon schon kennen, weil ich sag mal, ich glaube, insbesondere die Podcast-Hörer von euch, das sind schon Leute, die eher auch achtsam sind. Ja. Ich habe dir mal erzählt, ich erinnere mich ja gerne an den, hast du, glaube ich, gemacht, den Podcast mit dem Hinnack.
Polenski.
Ja, den Meister, fand ich großartig, tatsächlich.
Auch ein Norddeutscher.
Ja, richtig, genau.
Hinnack.
Auch ein Norddeutscher. Ja. Nee, aber so, das ist so das, was man kennt oder, oder kennen könnte, als wenn man mal nicht nur auf die Marken guckt.
Mhm. Ich bin jetzt der Timing-Papst wieder. Ich kündige an, wir füllen gleich wieder die Stunde.
Okay.
Mhm. So schnell wieder rum.
Ich habe ja schon die Brücke vor der Frage gebaut.
Zu deinen Work-Hacks würde mich tatsächlich auch interessieren, weil das war ja schon so ein bisschen Richtung Kommunikation, ich behält so einen Überblick und so weiter. Aber es gibt so ein Thema, wo du sagst, so gehe ich daran, das mache ich für mich.
Also ich glaube, was für mich wichtig ist tatsächlich, dass ich genügend Sport mache. Mhm. Das ist schon, also das ist kein Work-Hack, sondern das ist ein Work-Life-Hack, glaube ich. Mhm. Also das habe ich so zwischen 25 und 35 nicht so gut hingekriegt. Da dachte ich, ich muss wirklich die ganze Zeit arbeiten und das ist auch okay, wenn ich dann nicht zum Sport gehe und das ist okay, wenn ich von morgens um 8 bis abends und nachts um 2 arbeite, ist super. Das war ein bisschen anstrengend und das versuche ich jetzt halt wieder besser hinzukriegen. Tatsächlich und irgendwie regelmäßig zu laufen, um die Podcasts alle abzuhören, die ich hören will. Das ist für mich schon ein wichtiges Thema tatsächlich. Deswegen, ich laufe dann von hier manchmal nach Hause, zum Beispiel von Gruna, das sind irgendwie 12, 13 Kilometer.
Das ist ein Marsch.
Das mache ich dann schon, obwohl ich im Moment, das für diejenigen, die mich auf Runtastic verfolgen oder mit mir befreundet sind, die werden sehen, dass ich im Januar und Februar noch gar nicht laufen war, bis auf einmal, dass ich mir jetzt mit meinem Bruder und meinem Neffen vorgenommen habe, den Ostseeman zu machen. Also ihr als Norddeutschen kennt das vielleicht in Glücksburg, den Ostseeman in der Flensburger Förde. Und da ich nun mal der beste Schwimmer von uns bin oder anders gesprochen der schlechteste Radfahrer und der schlechteste Läufer, muss ich leider die 3,8 Kilometer in der Flensburger Förde machen. Deswegen schwimme ich jetzt nur noch. Das Problem ist, für alle, die zuhören, schickt mir bitte einen Hinweis, welche Kopfhörer ich im Wasser nutzen kann, damit ich da Podcasts hören kann. Weil es fehlt mir doch ein bisschen. Also euren Podcast kann ich nicht mehr hören. Tim Ferriss kann ich nicht hören. Das sind so die und Philipp Westermann, die ich auf jeden Fall regelmäßig hören will.
Kann man das nochmal so? Tim Ferriss, Philipp Westermann.
Ich bin auch gerade so, ich denke so,
Dank, oh Gott.
Naja, ich weiß, also ich kann nur sagen, es ist schon, die Tim Ferriss Podcasts sind natürlich ein bisschen länger als eure teilweise, aber ich weiß nicht, ob ihr die regelmäßig hört selber, aber da sind schon teilweise echt Sachen dabei, wo du sagst, krass. Was weiß ich, Richard Branson oder jetzt auch hier der Gründer von Stripe, dass ihr mit denen gehört habt, dann nach spätestens einer Stunde denkst du, Alter, der ist wirklich, der ist irgendwie schlau.
Ja. Super.
Cool.
Was machst du noch zur Inspiration? Liest du? Hast du Bücher, die du empfehlen kannst, die dich bewegt haben, die dich weitergebracht haben?
Oder? Ich habe ja 3 Kinder. Kleine Kinder, das saugt ganz schön viel Zeit von der Lesezeit weg.
Also eher Raupe Nimmersatt und.
Eher Raupe Nimmersatt, ein bisschen weiter bin ich schon. Im Moment, dann wäre eher bei Milli und so. Also insofern tatsächlich, ich lese tatsächlich nicht so viel. Mhm. Also ich versuche viel, lustigerweise viel von dem, was ich an Informationen aufnehme. Wie gesagt, Inspiration eher Podcast, stelle ich fest. Informationsaufnahme, eher Gespräche und viel LinkedIn auch. Da bin ich viel unterwegs, weil in meiner Peer Group, die Leute, die da was posten, das wird leider schlechter, leider Gottes, in den letzten 2 Monaten beobachte ich. Auch da geht es in Richtung Clickbaiting scheinbar. Aber da ziehe ich viele relevante Informationen raus. Was passiert in der Branche? Was ist relevant? Und zwar, es ist internationaler für mich einfach. Also insbesondere, wenn ich jetzt gucke für die AdTech-Geschäfte, die wir betreiben, oder so alles, was international ist, kriege ich eher bei LinkedIn mit. Das kriegst du in den deutschen Medien leider nicht mit. Ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Da sind unsere Medienberichterstattungen leider ein bisschen Nabelschau. Das ist nicht so doll, aber ja, da muss man sich manchmal nicht wundern, wenn man dann hinten runterfällt, leider.
Was gibst du deinen Kindern mit auf den Weg? Was rätst du denen, wenn die jetzt irgendwann in Richtung Orientierung gehen?
Noch sind sie ja 7, 5 und 2,5.
Okay, hast du ein bisschen Zeit?
Ich habe noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Gestern habe ich gerade meiner Tochter von einem Projekt erzählt, das ich gerade hoffentlich hier nachfliege nach Frankfurt und in den nächsten 2-3 Tagen dann zu Ende verhandeln kann. Das hat sie verwirrt nachhaltig und hat sie nervös gemacht und sagte, oh Gott, hast du dann bald keinen Job mehr? Ich sage, nee, alles gut. Aber ich glaube, was ich der mit auf den Weg gebe, ist tatsächlich nicht das, was häufig, glaube ich, auch in diesem Podcast ja gesagt wird, so die müssen programmieren lernen. Das halte ich für falsch, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die Grundlagen dafür sind wichtig. Also logisches Denken, Mathematik, okay, das sollte man mal verstanden haben und machen. Aber viel wichtiger ist es, glaube ich, tatsächlich Kreativität zu fördern bei meinen Kindern, wenn es irgendwie geht, wenn sie Interesse daran haben. Das halte ich für wichtiger, weil ich glaube nicht, dass, wenn du dir anguckst, wie sich AI entwickelt, und wir wollen jetzt nicht in dieses ganze Thema rein, das verstehe ich, weil so viel Zeit haben wir nicht, aber ich glaube nicht, dass wir in 10, 15 Jahren selber programmieren müssen, also jedenfalls nicht mehr so viele von uns, sondern es wird eher sein, dass du strukturiert den Maschinen, also strukturiert deswegen Mathematik, logisches Denken wichtig, sagen wirst können, was dann tatsächlich zu tun ist. Und ich unterhalte mich da viel mit meinem Neffen drüber, meine beiden Neffen, der eine studiert Mathematik oder promoviert, macht einen Master gerade, und der andere studiert AI und Informatik, und die sagen halt beide mir, das ist tatsächlich, wird so schnell gehen, dass man eben doch das etwas, das Kreativität und das, was du machen willst, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, dass Jack Ma das auch mal gesagt hat, dass das Empathie, das sind die Themen, die du den Kindern mitgeben solltest, und nicht mit 7 Jahren die auf eine Hack- oder Coding-School zu schicken. Können andere machen? Ich glaube, das mache ich nicht.
Cool.
Vielen Dank.
Bitte.
Danke dir.